shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Hallo und herzlich willkommen zum The Vibes Magazine NBA Podcast. Mein Name ist Jonas und wie immer mit am Start aus Köln ist der Marius. Moin moin.
Servus Jonas, alles gut bei dir? Auch so am Schwitzen?
Ja, hier ist auch unfassbar heiß. Gut, ich will mich mal nicht beschweren. Es hat 32 Grad hier in Freiburg. Die ganze Woche schon super, super sommerliche Temperaturen. Von dem her war gestern auch am See. Also dann kann man es aushalten. Jetzt zum Podcast aufnehmen. Wir nehmen jetzt hier mittags 4 Uhr auf. Da ist es schon echt relativ unerträglich. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Ja, absolut. Mit Basketball am See gewesen oder nur rumgegammelt?
Na, tatsächlich nur in der Sonne gelegen, bisschen schwimmen gewesen. Ganz entspannt.
Auch mal okay.
Absolut.
Sehr schön. Worüber sprechen wir denn heute? Waren ja eine ganze Menge geile Spiele. Gestern ist ultra viel passiert und mit gestern meine ich den Mittwoch, war der 16. meine ich. Mega viele News, entlassene Trainer, verletzte Spieler, Corona, alles mit am Start. Was ist heute die Agenda?
Ja, da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen, über die ganzen Sachen, die da aufgepoppt sind. Ich habe gefühlt stündlich Meldungen von Shams bekommen oder von Vogue oder von wem auch immer. Irgendwelche Push-Benachrichtigungen mit irgendwelchen neuen News. Aber wir müssen natürlich über Kevin Durant sprechen. Also Kevin Durants Performance gegen die Milwaukee Bucks. Da, ja, können wir, glaube ich, gerne mal ein paar Worte drüber verlieren, oder?
Ja, geiles Thema. Können wir gerne mit anfangen. Am besten sagst du noch Kevin Durant, sonst rasten auf TikTok wieder alle aus. Haben wir in den Kommentaren schon wieder lesen dürfen. Durant, ich mach's mit Morant auch immer sehr gerne.
Das ist einfach drin. Ja, ich krieg's nicht raus. Durant, wie auch immer man ihn tatsächlich ausspricht.
KD halt.
KD, Easy Money Sniper. Ja, kriegen wir schon hin. Aber auf jeden Fall überragende Performance von KD. 49 Punkte, 17 Rebounds, 10 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. Ja, erster Spieler überhaupt in NBA History, der 45 plus Punkte, 15 plus Rebounds und 10 plus Assists aufgelegt hat. Ja, kann man eigentlich nicht viel dazu sagen, oder? Was meinst du? Hat er die Nets im Alleingang zum Sieg getragen oder wie siehst du es?
Ja, safe. Also krasse Statistiken. Mich überrascht dann bei solchen Spielen immer doch noch ein bisschen, dass das tatsächlich noch nie jemand vor ihm geschafft hat. Also ich hätte irgendwie getippt, ich weiß nicht. Magic ist irgendwann mal explodiert, Wilt, keine Ahnung, die Großen der NBA halt, die immer heftige Zahlen aufgelegt haben. Aber nein, KD war der allererste und war der einzige Grund, warum die Nets das Spiel 5 gewonnen haben, sind es 3-2 in Führung. Unfassbar geil anzuschauen gewesen, finde ich, weil auf Seiten der Bucks niemand eine Antwort gefunden hat. Jeff Green hat ihn noch unterstützt, hat 27 Punkte beigesteuert, immerhin auch 7 von 8 Dreiern getroffen, sehr, sehr wichtige Würfe mit dabei gewesen, Griffin noch so ein bisschen was eingestreut mit 17 Punkten, aber ansonsten war es einfach das Classic Durant Game, das läuft wahrscheinlich in 10 Jahren auf NBA TV noch hoch und runter, sehr geil, das gesehen zu haben, All-Time-Performance von KD.
Ja, unfassbar, also wurde ja viel im Vorfeld auch drüber gesprochen, ob KD in der Lage dazu ist, die Bucks ohne seine beiden Co-Stars zum Sieg zu tragen. Jetzt stand James Harden zwar auf dem Feld, aber ja, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wenn es dann so ein bisschen um die Bucks geht. Ja, James Harden war gefühlt bei 10-20% von seinem regulären Spiel, hat sich irgendwie so ein bisschen gefühlt über den Platz geschleppt, ist in den Ecken rumgestanden, hat KD beim Ballen zugeguckt, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben vielleicht auszudrücken, aber ja, es war schon einfach krass zu sehen, wie Durant da abgegangen ist. Vielleicht eine Frage, die speziell in den USA auch aufgekommen ist, war so dieses Thema, hätte Giannis KD verteidigen sollen während dem Spiel oder meinst du, dass PJ Tucker da die richtige Option war?
Ja, so aus meiner Sicht hätte er das unbedingt machen sollen. Ich kann auch jetzt im Nachhinein nicht so richtig verstehen seine Aussage auf der Pressekonferenz. Zum einen hat er KD als besten Spieler der Welt bezeichnet, da können wir vielleicht auch gleich noch kurz drauf eingehen. Und dann hat er gesagt, ja, er würde sich jetzt gern der Herausforderung stellen und in Spiel 6 verteidigen. Ja, wieso hat er es da nicht sofort gemacht? Also man hat ja offensichtlich gesehen, dass PJ Tucker nichts ausrichten konnte. Der hat eine gute Partie gemacht, hat gut verteidigt, aber es hat halt nicht gereicht. Wenn jemand so heiß läuft wie KD und ihm gefühlt die Flammen irgendwie aus dem Kopf schon kommen, so heiß läuft er, dann muss man irgendwas ausprobieren. Und wenn man dann noch einen, wie oft hat Giannis den Defensive Player of the Year gewonnen? Bestimmt auch schon zweimal oder so. Auf jeden Fall hat er ihn schon mal gewonnen, wieder im All-Defense-Team gewesen in diesem Jahr und verteidigt ihn dann nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Da hätte man die ein oder andere Possession switchen können. Man hätte ihn auch mal doppeln müssen, ich glaube, das hat man fast gar nicht gesehen. Dann zwingen halt die Rollenspieler der Nets, die ja wirklich keine guten Partien machen, zwingen sie dazu, ihre Würfe zu treffen. Joe Harris hat wieder, meine ich, nur irgendwie 5 Punkte oder so gemacht in dem Spiel, der trifft im Moment auch gar nichts. Da hätte Milwaukee viel, viel flexibler sein müssen. Ich bin gespannt, wie sie das jetzt in den kommenden Spielen machen.
Ja, also ich habe auch drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe. Während dem Spiel hatte ich es ehrlicherweise gar nicht so präsent, aber vielmehr, also die einzige Erklärung, warum es speziell gegen Ende nicht passiert ist, ist für mich einfach nur, weil Giannis selbst in Foul Trouble war, der, glaube ich, relativ früh schon 4 Fouls hatte. Aber dennoch, also auch davor, ist es, glaube ich, einfach, das ist vermutlich deine beste Option gegen KD. Ich glaube, Giannis ist wahrscheinlich der einzige Spieler, der überhaupt schon mal einen Jumpshot von KD geblockt hat. Ich glaube, ja, es gibt tatsächlich gefühlt keinen anderen. Und auch mal abgesehen von Giannis, so wie du es schon gesagt hast, dann muss man halt andere, man muss KD dann einfach vor verschiedene Probleme stellen. Man muss mal sagen, okay, dann 1-2 Possessions muss dann mal True Holiday ran, dann Middleton, dann Tucker, dann irgendwie wird gedoppelt, dann wird geblitzt, was auch immer. Also dass KD sich halt einfach nicht drauf einstellen kann, dass er nicht einfach seelenruhig an seine Spots überall hin auf dem Feld kommt. PJ Tucker hat das stellenweise auch im Spiel davor überragend gemacht mit seiner Aggressivität, mit der er da rangeht. Aber man merkt dann einfach, dass Spieler wie KD sich halt auch auf sowas einstellen können. Und ich glaube, genau in diese, ja, so ein Stück weit Komfortzone darfst du diese Jungs halt einfach überhaupt nicht reinkommen lassen. Und das schaffst du im Zweifel eben durch solche Sachen, dass man halt eben verschiedene Verteidiger auf ihn ansetzt, verschiedene Verteidigungsstrategien anwendet. Und ja, gestern Nacht hätte es wahrscheinlich bei KD auch so nichts gebracht. Aber ja, immer wieder erstaunlich, dass die Bucks es dann einfach überhaupt nicht mal probieren.
Was sagst du zu James Harden? Du hast es eben gerade schon angesprochen. Nachdem die Nets das Spiel jetzt gewonnen haben, kann man ja auch nicht viel kritisieren. War es aus deiner Sicht trotzdem die richtige Entscheidung, ihn überhaupt spielen zu lassen? Ich hatte während dem Spiel schon auch häufiger so im Hinterkopf, jo, wenn die das jetzt verlieren und Harden so spielt, wie er spielt, dann kann es danach auch wenn er sich durch die Schmerzen quasi gequält hat und gespielt hat, einen ganz schönen Shitstorm auslösen. Er hat ja jetzt kein so geiles Spiel gemacht, hat schon den einen oder anderen Ball weggeschmissen. Man hat ihn beim Werfen angesehen bei seinem Dreier. Er hatte überhaupt nicht die Kraft, das Ding irgendwie da Richtung Korb zu bekommen. Jeder Dreier war irgendwie kurz vorne am Rim, ist dann so runtergetropft. War es richtig, dass er gespielt hat? Würdest du ihn in Game 6 wieder spielen lassen oder vielleicht jetzt lieber draußen sitzen lassen?
Meinst du jetzt Shitstorm für Harden oder für den Coaching-Staff?
Ja, vermutlich dann beides. Für Harden, weil er es nicht gebracht hat, und für die Coaches, weil sie ihn aufs Feld gesteckt haben.
Ja, für das Coaching-Team würde ich es, oder für Steve Nash würde ich es vielleicht noch verstehen. Bei Harden selbst, glaube ich, könnte ich das nicht nachvollziehen, weil, also auch Durant, Kevin oder KD, hat es ja im Postgame-Interview gesagt, was ich relativ erstaunlich fand, dass er zum einen Jeff Green gelobt hat, aber auch gesagt hat, wie wichtig es war, dass James Harden auf dem Feld stand. Und ja, so würde ich es tatsächlich eher sehen, dass man einfach gemerkt hat, ich meine, der Typ hat 46 Minuten gespielt. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der wahnsinnige Schmerzen oder irgendwas gehabt hat. Der wird schon halbwegs fit gewesen sein, aber das Thema mit diesen ganzen Zerrungen und sowas ist ja oftmals schnelle Bewegungen, kurze Sprints, so Geschichten, dann bricht das Ganze wieder auf. Und wenn du wie Harden da entspannt übers Feld trottest, passiert da wahrscheinlich auch nicht viel. Da wird auch, kann man, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel kaputt machen. Von dem her, also ich würde ihn zumindest auch im Game 6 in der Form, wie er jetzt aktuell ist, insoweit wieder spielen lassen, bis die Milwaukee Bucks mal anfangen zu checken, dass da jemand auf dem Feld steht, der eigentlich niemanden verteidigen kann. Und da wären wir beim nächsten Punkt, den man bei den Bucks kritisieren kann, ne?
Definitiv. Also das muss mir mal jemand erklären, wieso die das nicht viel, viel heftiger ausgenutzt haben. Du hast es gerade schon angesprochen, Sprints, kurze Antritte, Geschwindigkeitswechsel, das war, nichts davon war bei Harden zu sehen. Der ist einfach gejoggt, hat den Ballvortrag übernommen, hat seinen Körper benutzt, um den Ball ein bisschen abschirmen zu können und hat dann Pässe verteilt. Und da war er sicher auch wichtig, weil er halt einfach erfahren ist, weil er ein mega Playmaker ist, weil KD dann ein bisschen entspannter in die Offense kommen konnte, er nicht direkt aus der eigenen Hälfte schon den Ball übernehmen musste. Das hat da sicherlich geholfen, aber auf der defensiven Seite hätten die Bucks einfach einen Pick nach dem anderen stellen müssen, um immer James Harden, entweder gegen Holiday, gegen Giannis, gegen Middleton, der mehr so viele Alternativen, die ihn da hätten attackieren können, und nichts davon war der Fall. Harden stand einfach in der Ecke bei PJ Tucker, hat sich ein bisschen ausgeruht und dann für den nächsten Angriff den Ball wieder übernommen. Das ist schon echt sehr, sehr traurig und auch kein gutes Zeichen von Coach Budenholzer, beziehungsweise ein weiterer Kritikpunkt, die ja bei ihm gerade auch nicht wenige sind.
Ja, es stellt sich bei den Bucks einfach generell die Frage, warum sie es einfach nicht schaffen, die Vorteile, die sie haben, konsequent auszuspielen. Ich meine, sie haben ja eine überragende erste Halbzeit gespielt, auch wenn sie da, das ist vielleicht noch so ein bisschen Grund, warum sie vielleicht in der zweiten Halbzeit das auch dann nicht so angepasst haben, weil es in der ersten Halbzeit ja lief. Sie haben ja auch in der ersten Halbzeit Harden nicht attackiert, sie haben in der ersten Halbzeit KD von Tucker verteidigen lassen. Da lief es ja grandios, sie haben mit 16 Punkten geführt. Aber ich finde es halt trotzdem einfach krass, wie lange Budenholzer immer braucht, um dann wirklich Sachen umzustellen. Also das war jetzt in dem einen Spiel so, aber das hat man ja auch schon über die letzten Jahre und in den letzten Serien gesehen, dass er einfach auch ja nicht so wirklich in der Lage ist oder das nicht will, dass er quasi mal kurzfristig In-Game-Entscheidungen trifft und halt mal Sachen über den Haufen wirft und was anderes probiert. Das verstehe ich auch einfach nicht. Und auf der anderen Seite siehst du halt bei den Nets, dass sie jedes Mismatch und alles, was sie haben, das konsequent ausnutzen. Sie spielen irgendwie Robin Lopez vom Feld. Und ja, wenn's geht, dann spielen sie jeden Angriff einfach den gleichen Spielzug, holen sich die gleichen Switches und das einfach konsequent langweilig jeden Angriff.
Ja, es funktioniert halt. Und zu dem Punkt, dass es bei den Bucks in der ersten Halbzeit funktioniert hat, ja, sehe ich genauso. Allerdings hat es ja in der zweiten dann generell auch nicht mehr funktioniert. Also die Offense ist ja total ins Stocken gekommen. Die haben teilweise nur noch ISO-Ball gespielt. Und wenn du halt merkst, okay, unsere Plays laufen irgendwie nicht mehr, die Nets wissen jetzt, wie sie das verteidigen müssen, wir müssen jetzt in die Isolation gehen, gerade dann musst du ja versuchen, im 1 gegen 1 den schwächsten Gegenspieler quasi zu bekommen. Und das war so offensichtlich James Harden, dass das viel zu wenig gemacht worden ist. Und selbst wenn es gemacht wurde, ich glaube, wir haben alle die Szene, ich meine, aus dem vierten Viertel im Kopf, als Giannis dann mal gegen Harden steht, Shamet will dazukommen zum Doppeln, Harden winkt ihn einfach komplett lässig weg, weil er sagt, ja, 1 gegen 1 gegen Giannis kann ich mega verteidigen. Ich stelle einfach meinen Körper dazwischen und dann wird Giannis schon irgendeinen komischen Fadeaway nehmen, anstatt zum Korb zu ziehen. Genau das hat er gemacht. Ja, ist teilweise schon wirklich, ich weiß nicht, mangelnder Basketball-IQ oder so in der kompletten Bucks-Franchise. Ich weiß nicht, woran man das noch festmachen soll. Irgendein Coach muss doch da mal dazwischen gehen und irgendwie ausrasten und ein paar Sätze sagen. Spannend zu sehen, ob sie vielleicht in Game 6 dann mal so weit sind und da ein bisschen was umstellen. Vielleicht der Blick voraus, was erwartest du? Kommen die Bucks zurück, blasen sie die Nets weg, schmeißen die Nets das Spiel vielleicht sogar absichtlich weg, um dann zu Hause wieder den Deckel drauf zu machen?
Ja, das auf keinen Fall. Also das war, glaube ich, so ein bisschen der Take von Reggie Miller, für den er einen richtigen Shitstorm bekommen hat, so wenn ich das richtig verfolgt habe. Da ging es aber noch vielleicht noch eine Sache, bevor wir zu den Predictions kommen, wie es weitergeht. Noch zu Reggie Miller. Der hat getweetet, um genau zu sein: I'm just going to throw this out there to see what the responses will be. If you're Steve Nash and the Nets, would you sit James Harden and Kevin Durant in Game 6 because of the heavy minutes tonight and push all your chips to the center of the table for Game 7? Und da muss ich tatsächlich sagen, with all due respect to dem Hall of Famer Reggie Miller, das ist doch eine totale Bullshit-Aussage, oder? Also wie kann man denn auf die Idee kommen? Ich weiß nicht, ob das einfach wieder so ein Fernsehtake war, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, aber man wird doch in keinem Fall jetzt irgendwie sagen, okay, wir schenken Game 6, wenn wir die Möglichkeit haben, da die Serie zuzumachen, einfach weg und konzentrieren uns auf Game 7 und sind uns so sicher, dass wir das dann gewinnen, oder?
Ja, ich glaube, Reggie ist da so ein bisschen dem typischen Social-Media-Phänomen irgendwie, ist da so ein bisschen drauf reingefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das wirklich so krass sieht, dass man von vornherein das Spiel quasi abschenken soll. Das, keine Ahnung, das geht ja gegen alles, was jeder Sportler irgendwie jemals vermittelt bekommen hat. Was ich mir halt gut vorstellen kann, das wäre so ein bisschen eine abgespackte Version davon. Wenn man jetzt merkt, okay, die Bucks sind ultra heiß, die sind zu Hause wieder von ihren Fans getragen, die führen zur Halbzeit mit 40, die führen irgendwie Mitte, Ende, drittes Viertel immer noch mit 20 Punkten und man hat einfach an diesem Abend nicht so das Händchen, dann würde ich auch drüber nachdenken, ein paar Spieler zu schonen, vielleicht ein bisschen rauszunehmen, James Harden dann komplett auf die Bank zu setzen, bei Durant zu gucken, wie er sich fühlt und was er so von sich aus sagt, aber von vornherein in Spiel zu gehen und zu sagen, yo, heute startet irgendwie Tyler Johnson und Mike James und wir gucken mal, was jetzt hier so geht. Das macht, glaube ich, niemand. Mal schauen, wie sich's dann entwickelt. Ich glaube, innerhalb des Spiels kann man dann schon die ein oder andere drastischere Maßnahme erwarten. Ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt so deutlich wird. Also ich glaube, dass die Nets jetzt schon auch geil drauf sind, das Ding zu Ende zu bringen. Ich erwarte eigentlich nicht unbedingt einen Blowout der Bucks, wie es der ein oder andere jetzt predikten möchte fürs nächste Spiel.
Ja, würde ich auch nicht sagen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Bucks das Spiel holen. Weil, wie gesagt, man muss ja auch fairerweise sagen, es war ja relativ knapp. Es waren 6 Punkte am Ende. Es war im Endeffekt eine Possession der Dreier von Durant ins Gesicht von, glaube ich, Middleton am Ende, der das Ding dann entschieden hat. Aber also aus Bucks-Sicht kann man ja immer noch sagen, man hat eigentlich kein wirklich gutes Spiel gemacht oder ein katastrophales Spiel gemacht in der zweiten Hälfte. Durant musste eine historische Performance auflegen und hat nur mit 6 Punkten verloren. Also ja. Die Bucks haben da sicherlich einige Punkte, an denen sie ansetzen können, um sich Game 6 zu holen und dann das Ganze in Spiel 7 zu zwingen. Aber vielleicht noch ein Punkt. Thema Spielzeit von Kevin Durant. 48 Minuten, er hat komplett durchgespielt. War auch größeres Diskussionsthema und viele haben gemeint, ja, dass andere Trainer, die jetzt irgendwie vielleicht nicht selber zweimalige Spieler-MVPs waren, da ein bisschen mehr Kritik bekommen hätten. Wie stehst du zu dem Thema?
Ja, ich find's genau richtig, dass Nash es so gemacht hat. Ich glaube, beide, sowohl Steve Nash als auch Kevin Durant, haben ja auch gesagt, dass sie halt einfach miteinander sprechen und dass sie drüber quatschen und Steve ihn fragt, wie er sich fühlt. Durant meint, ja, es war jetzt von vornherein auch nicht sein Ziel oder abgesprochen, dass er komplett durchspielt, aber er hat sich halt gut gefühlt, es hat irgendwie gepasst, er hat die Pausen nicht gebraucht, die Timeouts und so waren gut genug gelegt, dass er sich da erholen konnte. Und dann, wieso nicht? Also ich meine, es geht um alles jetzt. Wenn die dieses Spiel 5 verloren haben, dann ist die Saison für Brooklyn vorbei. Von daher, wenn er in dem Spiel nicht alle Minuten geht, wann denn dann? Ich glaube, der Letzte, der es vor ihm gemacht hat, war schon eine ganze Weile her, müsste irgendwie LeBron gewesen sein, als er noch bei den Cavs war vor ein paar Jahren. Kommt selten vor, war aber, denke ich, in dem Moment genau das Richtige. Ebenso bei James Harden, wurde ja auch viel drüber gesprochen. 46 Minuten mit der Verletzung ist auch echt ordentlich, aber ja, das richtige Zeichen. Die haben dann lang genug Offseason, um sich wieder erholen zu können.
Sag das mal LeBron, oder kommen wir später drauf. Ja, sehe ich im Großen und Ganzen gleich. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, also ich meine, das sind halt irgendwie Vollprofis. Und klar ist es eine Riesenbelastung. Man ist jetzt irgendwie am relativ gegen Ende von einer langen Saison, hatte vielleicht eine kurze Offseason, wobei das bei Durant ja auch nicht unbedingt zutrifft. Und ich bin halt immer noch der Meinung, ähnlich wie ich es auch beim Fußball, beim Eishockey, beim Tennis oder keine Ahnung was. Gut, Tennis kann sich nicht auswechseln lassen. Aber bei anderen Sportarten also im Zweifel müssen die Jungs halt auch einfach mal durchspielen können. Und das ja. können die vermutlich auch alle. Aber okay, haben wir das Thema auch durch. Dann vielleicht noch abschließend, nach der Leistung von Kevin Durant, würdest du ihn zurzeit als besten Spieler der Liga bezeichnen, beziehungsweise dann auch besten Basketballer der Welt?
Ja, würde ich. Ist eine spannende Frage, finde ich. Auf Instagram ist da ja neulich auch so die ein oder andere Diskussion entbrannt unter einem unserer Posts, wo wir genau das gefragt hatten. Ich war klar der Meinung und bin es auch immer noch, dass ein Durant, der so spielt wie aktuell, der beste Spieler der Welt ist, weil er sowohl defensiv einen riesigen Impact hatte. Darüber wird bei dem Spiel übrigens gar nicht gesprochen. Er hatte auch irgendwie 5 Blocks und Steals summiert. Gar nicht so verkehrt. Und offensiv ist er unfassbar besser als jeder andere, weil er jeden Wurf treffen kann, den es irgendwo gibt. In den Insta-Comments sind da noch so die ein oder anderen Namen gefallen, wie Kawhi Leonard, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehbar, wie ich finde. Luka Doncic wurde argumentiert. Und natürlich dein Liebling, Facundo Campazzo, wurde auch mal eben nebenbei erwähnt. Ich hoffe, das war eher ein Späßchen.
Ja, mit Sicherheit. Facundo Campazzo, bei aller Liebe, da gehört er definitiv nicht rein. Aber ja, also ich glaube, der Einzige, den man da fairerweise aktuell mit nennen kann, ist wahrscheinlich Kawhi Leonard, der eine ähnliche Last trägt, sowohl offensiv als auch defensiv, vielleicht defensiv sogar noch über oder wahrscheinlich über Durant einzustufen ist. Dafür aber ja in der Offensive auch super effizient spielt, wahnsinnige Punktezahlen auflegt, aber trotzdem ist es, das ist halt das Unfaire bei Kevin, bei KD, es ist halt einfacher für ihn. Also ja. So blöd, wie sich's anhört, also einfacher nicht, weil das soll ihn in keinster Weise abwerten, aber er kriegt halt einfach leichter jeden Wurf los als beispielsweise ein Kawhi Leonard, weil er halt einfach 10 Zentimeter größer ist. Und das macht ihn offensiv so einzigartig, dass, ja, ich meine, er ist nicht ohne Grund wahrscheinlich der beste Scorer, den die Liga jemals gesehen hat, oder zumindest einer der besten. Und bei Luka Doncic, ja, da finde ich, muss man auch mal irgendwie so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Der hat zwar überragend gespielt, ist offensiv super stark, und wird da sicherlich in Zukunft mit genannt werden können, aber da fehlt mir trotzdem noch so ein bisschen, ja, einfach der Erfolg auch. Also, dass er halt auch wirklich bis ins letzte Viertel und vor allem in den wichtigsten Momenten dann die Leistung abruft. Und das war jetzt auch bei allen Lorbeeren, die er zurecht bekommen hat in der Clippers-Serie wieder. Er ist regelmäßig in den wichtigen Spielen oder in den entscheidenden Spielen im vierten Viertel untergetaucht. Deshalb gehört er für mich da auch nicht unbedingt mit rein.
Plus die Defense. Luka Doncic gewinnt ja aktuell kein Spiel defensiv. Kawhi und Durant können das beide.
Sehr gut, okay, dann lass uns doch mal zum nächsten Spiel kommen, beziehungsweise zur nächsten Serie. Wir bleiben im Osten. Die Hawks, ja, gewinnen Game 5 nach einem krassen Comeback gegen die 76ers mit 109-106. Das Ganze in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag so passiert. Und ja, also die Sixers geben jetzt das zweite knappe Spiel in Folge ab. Wie ist deine Spielanalyse? Also du hast das Spiel vermutlich gesehen, oder?
Was soll man dazu sagen? Ich habe es mir heute Morgen vor der Arbeit im Real Life anschauen wollen deshalb, weil ich das erste Viertel gesehen habe, im zweiten noch so ein bisschen reingeschaut habe und dann war die Führung der Sixers da, wie gesagt, über 20 groß und ich dachte, okay, das ist irgendwie ein Blowout. Es gibt noch ein zweites cooles Spiel, das ich mir gerne anschauen würde, Jazz Clippers, da kommen wir im Anschluss dann dazu. Bin vorgesprungen bis in, ich glaube, noch 7 Minuten zu spielen oder so im vierten Viertel. Und auf einmal waren die Hawks voll im Spiel. Da war der Rückstand irgendwie noch 5 Punkte oder so. Und ich habe mich gefragt, was zur Hölle ist da dazwischen bitte passiert? Hab's mir im Nachhinein dann so ein bisschen an den Highlights und so erschließen können. Die Sixers sind einfach total zusammengebrochen. Ich finde, der eine Stat, den auch Open Court dann auf Instagram gepostet hat, beschreibt das eigentlich so am besten. Die einzigen beiden Spieler, die ein Field Goal in der gesamten zweiten Hälfte getroffen haben, waren Seth Curry mit 37 Punkten oder so hatte er am Ende, 36, und Joel Embiid. Ansonsten hat niemand es geschafft, aus dem laufenden Spiel den Ball im Korb unterzubringen. Das ist ein absolutes Armutszeugnis für die komplette Mannschaft der Sixers.
Absolut. Also da war ich auch ziemlich schockiert. Ich habe das dann direkt nachgeguckt und habe dann gedacht, auf Basketball Reference, es haben doch andere Punkte gemacht, aber dann habe ich gesehen, alles Freiwürfe. Ich glaube, Korkmaz hat noch ein paar Pünktchen gemacht, Milton 2 und Simmons 2 oder so. Also wirklich absolutes Armutszeugnis für die 76ers, für ja einen der Contender, Top-Contender eigentlich die ganze Zeit, während der kompletten Spielzeit. Ja, und sie haben einfach zwischenzeitlich im Ende zweites Viertel mit 26 Punkten geführt. Und da habe ich dann auch mal nachgeguckt, vielleicht kleines Quiz an der Stelle, wobei die Antwort wahrscheinlich schwierig zu erraten ist. Aber das ist relativ weit vorne bei den biggest blown playoff leads in NBA History. Kannst du so auf dem Schirm, welcher Platz es ist oder so die Range?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die größte war, sonst hättest du es ja gerade auch anders schon anmoderiert und das hätte man irgendwo mal gelesen in den auf Instagram in den letzten Stunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand mit weit über 30 Punkten mal ein Comeback geschafft hat. Von daher wird das schon irgendwo in den oberen Sphären da unterwegs sein. Vielleicht 3-4 Spiele, die noch krasser waren. Die Lakers hatten irgendwann Ende der 80er mal ein relativ großes Ding gedreht, noch mit Magic und den ganzen Showtime. Aber Zahlen und so habe ich nicht im Kopf.
Guter Guess aber auf jeden Fall. Also das geteilter Platz 4, 26 Punkte Comeback-Sieg, haben mal noch die Cavs und die Pacers gegen die Cavs geschafft, 2017.
Oh, PG.
Und davor waren dann mal noch Clippers Grizzlies 2012, 27 Punkte. Clippers, dann die Lakers gegen die Supersonics Ende der 80er, 89, 29 Punkte. Und größtes Comeback, die Clippers gegen die Golden State Warriors 2019 mit 31 Punkten.
Das ist spannend, weil war 2012, hast du gesagt, ne? Clippers gegen Grizzlies?
Ja.
War das Doc Rivers? Da war Doc Rivers Coach in LA, oder? Mhm. Also taucht Doc Rivers jetzt dreimal in den Top 5 aus? Zweimal negativ und einmal positiv, ja, oder?
Stimmt.
Clippers gegen Warriors. Strange.
Ja, da kommen wir vielleicht auch nachher noch kurz drauf. Aber auf jeden Fall krass, zeigt auch so ein bisschen die Dimension von dieser Niederlage für die 76ers. Und ich find's einfach faszinierend, auch weil zumindest ja, also der eigentliche Schlüsselspieler oder der Schlüsselspieler von den 76ers macht ja keine schlechten Spiele. Also er hat gestern Nacht wieder. Also die Rede ist natürlich von Joel Embiid.
Ach so, ich dachte Seth Curry.
Seth Curry, ja, man könnte es meinen. Aber es wurde ja viel drüber gesprochen, dass er vielleicht nicht ganz fit ist mit seinem kleinen Meniskusriss, den er hat. Aber er legt gestern Nacht wieder 37 Punkte, 13 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, 4 Blocks auf. Seine Quoten passen auch mit 12 von 20 aus dem Feld, 2 von 4 Dreiern. Also eigentlich sollte man meinen, wenn Embiid bei den Sixers so eine Partie auflegt, dass sie das eigentlich relativ locker gewinnen. Wenn dazu noch ein Rollenspieler wie Seth Curry 36 Punkte macht, sollte man davon sowieso ausgehen können. Aber der komplette restliche Kader, Ben Simmons 8 Punkte, Tobias Harris 4 Punkte, wohlgemerkt der mit Abstand am besten bezahlteste Spieler bei den 76ers. Wir haben vorhin mal nachgeguckt, 34,5 Millionen verdient er aktuell, knappe, schlappe 5 Millionen mehr als Embiid. Und der liefert dir in so einem Spiel, Game 5 in der zweiten Playoff-Runde, 4 Punkte, 2 von 11 aus dem Feld, 0 von 3 Dreiern. Ja, fällt mir nicht mehr so viel dazu ein.
Ist unfassbar. Es sind auch nicht nur die Quoten und die wenigen Punkte, sondern teilweise auch einfach dumme Plays. Also ich weiß nicht, wie man es anders noch titulieren soll, out of timeout play, Tobias Harris soll irgendwie den Ball reinspielen, soll zu Embiid kommen, er schmeißt ihn einfach wild weg, Turnover und wieder eine Possession für die Hawks. Das kann man sich in einem vierten Viertel von einer Playoff-Serie, die so eng ist, einfach nicht erlauben. Zwei, drei Possessions später hat er dann den Ball nochmal verloren und das, ja, irgendwas passt da bei ihm nicht. Irgendwas muss da auch insgesamt im Team nicht so richtig zusammengehen, warum die zum Ende der Spiele immer so zusammenklappen. Im vierten Spiel war es schon ähnlich. Da waren sie mit 18 Punkten zeitweise in Führung. Das haben sie ja auch noch hergegeben. Da hatte Joel Embiid in der zweiten Halbzeit, meine ich, 0 von 12 als Quoten, also gar nichts mehr gebracht. Jetzt 1 von 5 im vierten Viertel. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Wir haben eben beim besten Spieler, als du Luka Doncic genannt hattest, beziehungsweise für ihn argumentiert hast oder gegen ihn, auch gesagt, im vierten Viertel ist er dann halt ein bisschen eingebrochen. Bei Embiid ist das ähnlich. Ich glaube auch nicht, dass es seine Verletzung ist. Aber irgendwas hindert ihn daran, im vierten Viertel so weiter zu spielen, wie er angefangen hat. Ich meine, er hat losgelegt wie noch was, 17 Punkte im ersten Viertel, alles getroffen aus jeder Lage. Und dann so einzubrechen, das ist schon ein bisschen merkwürdig und würde mir als Sixers-Fan extrem zu denken geben, gerade weil man auf der anderen Seite dann auch so ein junges, hungriges, geiles Hawks-Team hat, die einfach die die auffressen wollen.
Ja, da reden wir wahrscheinlich zu wenig drüber, dass da ja auch die Hawks auf der Gegenseite stehen, die ziemlich überragend gespielt haben, zumindest im letzten Viertel. Das sieht man auch daran, also die Quoten: Sixers 5 von 17, 29%, die Hawks 16 von 22, 73%. Also wirklich auch eine krasse Performance von den Hawks. Die haben 40 zu 19 das letzte Viertel gewonnen. Was mich bei den Hawks immer wieder beeindruckt, ist einfach die Tiefe, die im Kader haben. Da gibt es gefühlt jedes Spiel einen anderen, der nach Trae Young irgendwie der zweitbeste Scorer ist. Da kann jeder, der da im Kader steht, gefühlt zweistellig punkten. Auch die Verletzung von Hunter macht ihn relativ wenig. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wobei man am Ende trotzdem sagen muss, dass die Hawks das Spiel wahrscheinlich, ja, nicht, also die können das Spiel nicht gewinnen, wenn die Sixers einigermaßen das Ding zu Ende bringen. Vor allem, was mir ähnliche Rätsel aufgibt wie vorhin bei der Bucks-Serie. Am Ende standen bei den Hawks mit Lou Williams und Trae Young zwei der schlechtesten Verteidiger, die NBA so hat, gemeinsam auf dem Feld in der Crunch-Time.
Plus Gallinari,
der irgendwie auch nichts verteidigen kann. Und du bekommst es als 76ers einfach nicht hin zu punkten. 4 Minuten war noch auf der Uhr. Die Sixers waren 8 vorne und dann gab's folgende Possessions. Embiid verwirft einen Dreier, Simmons verwirft 2 Freiwürfe, Harris Turnover, Embiid verwirft einen langen Zweier, Harris verwirft einen langen Zweier, Harris wird geblockt, Curry verwirft einen Dreier, Embiid verwirft 2 Freiwürfe kurz vor Schluss und Korkmaz verwirft einen Dreier. Also ja, man hört es auch, so wie du auch schon gesagt hast, dumme Plays, lange Zweier, zweimal 2 Freiwürfe verworfen. Gut, bei Simmons kann man vielleicht noch sagen, okay, der trifft die Dinger halt einfach nicht. Da gab es ja zwischendurch auch wieder die Hecke-Ben-Taktik von den Hawks. Simmons insgesamt bei 4 von 14 Freiwürfen. Auch da ganz interessant. Die einzigen Spieler, die ähnlich schlecht von der Freiwurflinie performen wie Ben Simmons in diesen Playoffs sind, da kannst du auch wieder raten. Wer könnte das sein?
Ich habe hier deine
Notizen. Ah, verdammt, okay.
Ich will jetzt hier auch nicht rumcheaten.
Also Wilt Chamberlain, Shaquille O'Neal, Ben Wallace und der gute Andre Drummond. Also auch da, ja, katastrophal schlecht von Ben Simmons, man kann es nicht anders sagen. Aber noch gravierender eigentlich fast, dass Embiid in der Situation dann auch 2 Freiwürfe verwirft, weil der kann das eigentlich. Ja, kannst du es dir erklären? Also was könnten Gründe sein, warum die Sixers da immer so einbrechen? Ja.
Also ich sehe es auch eher als Problem von Embiid und Harris ein Stück weit. Die Geschichte mit Simmons und Hecke-Ben, Hecke-Simmons, whatever, wie man es jetzt nennen möchte, finde ich nicht so dramatisch. Sie haben es, meine ich, zweimal gemacht. Einmal hat er beide getroffen, einmal hat er beide verworfen. Das ist ein Schnitt, das ist irgendwie in Ordnung. Bei ihm erwartet man das auch. Einen Spieler kann man sich eigentlich schon leisten, der keine Freiwürfe werfen kann. Das ist bei den Sixers Simmons. Wird spannend zu sehen sein, ob die Nets das vielleicht an irgendeiner Stelle mal mit Giannis noch ausprobieren. Vielleicht können wir da in einer der kommenden Spiele dann nochmal drüber quatschen. Ich habe eben Doc Rivers genannt bei der Aufzählung oder bei der Auflistung von den krassesten Comebacks in Playoff History. Und ich finde das sehr, sehr bedenklich, dass er da zweimal negativ in dieser Liste auftaucht. Nicht nur wegen den beiden Spielen, die dann da verloren gegangen sind, sondern auch wegen der Art und Weise, wie die Clippers im letzten Jahr verloren haben, wie die Clippers im letzten Jahr aufgetreten sind. Das war nicht gerade positiv, das war, was Mentalität angeht und so, schon sehr, sehr schwach. Wenn man sich dann als krassen Kontrast noch die Clippers in diesem Jahr anschaut, über die wir im Anschluss an das Spiel jetzt auch noch sprechen, sind das Welten, die da dazwischen liegen. Und da würde ich vielleicht vermuten, dass das auch so ein Stück weit am Coach liegen könnte. Wie siehst du das?
Ja, da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht. Es ist schon sehr auffällig, dass die LA Clippers dieses Jahr unter Tyronn Lue ganz, ganz anders mental auftreten als letztes Jahr unter Doc Rivers. Die liegen da zweimal 0-2 hinten und drehen dann die Serie. Und ja, letztes Jahr unter Doc Rivers sah das Ganze anders aus. Und jetzt macht Doc da definitiv auch keine gute Figur bei den 76ers. man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er sie nicht richtig motiviert bekommt. Die kommen aus den Auszeiten teilweise raus und man denkt, ja, ob die jetzt gerade verstanden haben, um was es hier geht, weiß man nicht so richtig. Also das ist schon, wird definitiv auch ein Thema, falls die Sixers hier rausfliegen sollten in der Serie. Dann bin ich mal gespannt, was da bei den, was dann in Philly los ist. Dann könnte es vermutlich auch schon wieder den nächsten freien Trainerjob geben. Weil, ja, ich weiß nicht so richtig, was es sonst für andere Gründe geben sollte. Ich meine, natürlich stehen am Ende die Spieler auf dem Feld, aber dennoch ist es dann letztendlich auffällig, dass ebenso wie die Clippers letztes Jahr ein weiteres Team von Doc Rivers einfach knappe Playoff-Spiele verliert und es einfach nicht hinbekommt, mit der klar besseren Mannschaft am Ende die Spiele zuzumachen.
Deine Prediction, wenn du drauf tippen würdest, drehen die Sixers das noch, kommen sie die Runde weiter oder sehen wir tatsächlich die Atlanta Hawks in den Eastern Conference Finals?
Ja, ich würde immer noch sagen, dass die 76ers das gewinnen, dass sie das Ding noch drehen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil sie eigentlich rein vom Spielermaterial, von dem, was an Potenzial da ist, einfach so viel besser sind. Von dem her würde ich immer noch Sixers in 7 sagen.
Ist krass, ne? Den Disrespect, den wir die ganze Saison über den Jazz gegenüber hatten, der hat sich in den Playoffs irgendwie so ein bisschen auf die Hawks übertragen. Ich würde auch, wenn ich müsste, würde ich auf die Sixers tippen. Das ist, ja, das wertschätzt nicht gerade die Leistung, die die Hawks in diesen Playoffs abliefern, aber irgendwie, ja, noch ein Level mehr bei Embiid und sie gewinnen auch das Spiel. Simmons offensiv ein bisschen stärker, Harris, bei dem mal wieder ein paar Würfe fallen und dann sind das eigentlich alles klare Siege für die 76ers. Von daher rechne ich jetzt mit 2 Siegen für Philly.
Okay. Gut, dann lass uns doch mal weitergehen in den Westen. Da steht auch eine, ja, ziemlich interessante Serie immer noch an. Die LA Clippers gewinnen ohne Kawhi Leonard gegen die Utah Jazz 119-111 und holen sich damit die 3-2 Führung, bevor es jetzt zurück ins Staples Center geht und die Clippers zu Hause die Serie zumachen können. Vielleicht erstmal kurz zu Kawhi Leonard. Kannst du uns da nochmal auf den neuesten Stand bringen, warum er denn ausgefallen ist?
Ich hoffe, es ist der neueste Stand. Ich habe zumindest nichts anderes mehr gelesen. Sie befürchten eine Verletzung an ACL, also am Kreuzbandriss. Irgendwas am Knie ist wohl kaputt. Ich habe jetzt aber noch keine genaue Prognose irgendwo gelesen oder eine Bestätigung von den Clippers. Wenn du da was weißt, hau's gerne raus. Wie lange er ausfällt, ist deswegen wohl auch noch nicht bekannt. Sehr, sehr bitter natürlich für die Clippers, wenn der beste Spieler da indefinitely raus ist.
Ja, ich wollte dich da jetzt auch nicht kalt überraschen, aber du weißt sogar schon mehr als ich. Ich war immer noch auf dem Stand, irgendwie Knieverletzung, komisch umgeknickt in Spiel 4. Aber wenn es ja jetzt um das Kreuzband geht, ist natürlich nicht unbedingt besser. Ja, auf jeden Fall richtig bitter, aber umso beeindruckender, dass die Clippers selbst ohne The Claw 119-111 gewinnen, oder?
Ja, voll. Sehr, sehr geiles Spiel auch gewesen. Mega Intensität in der ganzen Partie. Gerade auch bei den Clippers. Tyronn Lue hat die da richtig gepusht. Terrence Mann kam für Kawhi in die Starting Lineup und hat auch ein mega gutes Spiel gemacht. Cool, so einen jungen Spieler so abgehen zu sehen. Und dann natürlich der eigentliche Grund für den Sieg am Ende war ausnahmsweise mal nicht Playoff P, sondern Paul George stand auf dem Feld, wie man ihn gerne sieht. 37 Punkte, 16 Rebounds, 5 Assists, defensiv mega stark gewesen, Dreier ganz solide getroffen, immer wieder Richtung Korb attackiert und Rudy Gobert da rausgefordert. Sehr, sehr gutes Spiel von ihm und genau das Zeichen, das die Clippers jetzt gebraucht haben. Und überraschenderweise führen sie jetzt in der Serie und gehen mit einer Führung sogar zurück nach LA. Also Favorit aufs Weiterkommen sind da, denke ich, aktuell die Clippers. Liegt auch so ein bisschen daran, dass ich bei den Jazz finde, dass man Donovan Mitchell schon anmerkt, dass er irgendwie auch so ein bisschen angeschlagen sein muss. 100% fit ist er ja aus der letzten Partie nicht herausgegangen und ein Stück weit hat ihm die Explosivität dann jetzt auch gefehlt. Seine Kollegen versuchen das immer so ein bisschen zu kaschieren, läuft ja auch ganz gut, mega ausgeglichene Offense, wie man es das ganze Jahr schon kennt. Bogdanovic war mega stark, Am Ende fehlt dann aber halt der Superstar, der closed.
Ja, ja, kann man wahrscheinlich so unterschreiben, wobei ich auch echt beeindruckt war von den Clippers. Klar, auf der einen, natürlich Paul George überragend. 37 Punkte, 16 Rebounds, 5 Assists. 10 von 11 seiner Freiwürfe getroffen vor allem. Das machen die Clippers ja schon die ganze Serie relativ gut. Die Jazz auf der Gegenseite haben da ein bisschen Probleme. Speziell im Spiel gestern. Aber vor allem auch der Supporting Cast, ähnlich wie schon gegen die Dallas Mavericks in den entscheidenden Spielen, waren sie jetzt tatsächlich da. Marcus Morris wieder 25 Punkte, 10 von 16 aus dem Feld, 3 von 4 Dreiern. Reggie Jackson 22 Punkte, also die liefern die Jungs. Wie gesagt, ähnlich wie in Game 6 und 7 gegen die Mavs. Auch da wieder starke Partien von Morris und Jackson. Wie du gesagt hast, auch Terrence Mann wieder mit einem guten Spiel. Und ich glaube, kann mir schon auch vorstellen, dass die Situation für die Jazz gar nicht so einfach war. Also ich kenne das selber noch aus dem Sport, dass es manchmal mental ganz schön schwierig ist, sich darauf einzustellen, wenn irgendwie der beste Spieler vom Gegner ausfällt. Weil ja, man weiß eigentlich, jeder weiß, okay, das ändert eigentlich nichts, es darf nichts ändern, wir müssen trotzdem 100% geben, müssen wahrscheinlich trotzdem sogar 110% geben. Aber wenn du die Situation nicht schon 100-mal irgendwie erlebt hast, wie einen LeBron James oder Chris Paul oder so Jungs, dann fällt es einfach trotzdem wahnsinnig schwer, mit der gleichen Einstellung aufs Feld zu gehen und zu sagen, okay, ich blende das komplett aus, dass wir eigentlich der klare Favorit sind, dass wir das eigentlich gewinnen müssen. Und dann fehlt manchmal so ein bisschen, ja, 1%, 2%. Und auf dem Niveau ist es dann eben entscheidend. Auf der Gegenseite hast du ein Clippers-Team, die genau anders gepolt sind. Die sagen, ja, okay, jetzt erst recht. Jeder von uns muss irgendwie nochmal 10% drauflegen, wenn Kawhi Leonard fehlt. Und das, finde ich, hat man so vielleicht auch ein bisschen gestern bei den Jazz gesehen. Und ist meiner Meinung nach echt eine oft unterschätzte Situation, sich da mental drauf einzustellen. Nichtsdestotrotz war die Tür für die Jazz natürlich weit offen, ne? Also da jetzt irgendwie mit 3-2 in Führung zu gehen und dann einen großen Schritt Richtung Conference Finals zu machen. Also schon definitiv auch eine ziemlich gute Chance, die Jazz da liegen haben lassen, oder?
Ja, finde ich auch einen sehr spannenden Punkt. Ist absolut nachvollziehbar. Ein Spieler, der da vielleicht hätte helfen können, ist bestimmt Mike Conley. Der sitzt ja weiterhin draußen, kann immer noch nicht eingreifen. Hoffentlich sehen wir den in einem der vielleicht jetzt nächsten beiden Spiele, vielleicht sehen wir ja auch nur noch eines in LA, endlich mal wieder. Der könnte da ein bisschen Struktur reinbringen. Der könnte Mitchell auch wieder ein bisschen im Playmaking entlasten. Das wäre schon sehr, sehr wichtig. Vielleicht noch ein Satz zu den Point Guards auf der anderen Seite. Reggie Jackson und Beverly bekommen da ja gerade hauptsächlich die Minuten. Meinst du, Rondo übernimmt irgendwann mal noch eine größere Rolle, als er das aktuell tut? Wenn ich mich richtig erinnere, meine ich ja, dass der Sepp und du da auch beide sehr überzeugt von waren, dass Playoff Rondo in diesem Jahr wieder eine richtig große Rolle spielen wird. Aktuell habe ich da jetzt noch nicht so viel gesehen. Kommt da noch was?
Auf den Take hast du gewartet, ne? Die ganzen 45 Minuten.
Da freue ich mich seit Wochen drauf.
43 Minuten lang. Nee, ich glaube nicht, dass der da jetzt eine größere Rolle einnimmt. Warum auch? Ich meine, es läuft ja. Also an Tyronn Lue Stelle würde ich da jetzt nichts ändern. Ich meine, jetzt hat er gestern endlich, ich glaube, er hat wieder gespielt, ne? Ein paar Minuten.
Ja.
Nachdem er 3 Spiele komplett raus war. Aber ich würde da jetzt an der Rotation nichts ändern. Beverly macht da einen ganz guten Job. Terrence Mann, Reggie Jackson, die machen das ganz gut. Also wenn sich da verletzungstechnisch oder so oder von ja konditionell bei denen keine Probleme ergeben, dann würde ich daran nichts ändern. Von dem her Props an dich, dass du das natürlich in deiner weiser Voraussicht damals schon so festgestellt hast. Ja, aber vielleicht noch eine andere Frage, was ich mich auch bei Tyronn Lue wieder frage. Warum braucht er immer so lange, bis er dann die richtigen Adjustments macht? Also er kriegt es hin und das ist irgendwie auch das wofür man ihm dann, glaube ich, die Props geben muss und sagen muss, okay, krass, er irgendwie kriegt das scheinbar hin, die Jungs dann doch so einzustellen und Taktes so hinzustellen und alles, dass sie diese Serien dann gewinnen. Aber es stellt sich ja schon ein bisschen die Frage, ähnlich wie bei den Mavs, warum verlieren sie immer, warum verlieren sie die zwei Spiele? Und dann wird Zubats vom Feld genommen, dann wird Klein gespielt. Alles Sachen, die man auch schon eigentlich, wo alle eigentlich gesagt haben, macht das doch von Anfang an.
Ja, ist eine gute Frage, wo es, denke ich, auch keine so einfache Antwort drauf gibt. Ich glaube, es kristallisiert sich im Moment halt einfach so ein bisschen raus, was es für unterschiedliche Trainertypen auch gibt. Ich weiß nicht, ein Coach wie Doc Rivers lebt vielleicht eher davon, anfangs theoretisch das richtige Konstrukt aufstellen zu können, da den Spielern gut mitzugeben, wie sie jetzt starten, wobei das in der Hawks-Serie auch überhaupt nicht gepasst hat. Da hat er ja am Anfang Danny Green gegen Trae Young verteidigen lassen. Worauf ich hinaus will, ist, dass Tyronn Lue halt deswegen ein doch guter NBA-Coach ist, weil er dieser Buddy-Typ ist, der dich dann halt mega pusht, der dich ultra motiviert und der dann aus den Spielern am Ende, glaube ich, einfach mehr rausholen kann als ein eher taktisch geprägter, ruhigerer Coach. Ob da jetzt Doc Rivers das richtige Beispiel war, vermutlich nicht. Aber Tyronn Lue ist halt einfach dieser Typ, der schreit die Leute dann zusammen, der lässt sich nichts sagen, der sagt aber immer seine Meinung gerade raus und schafft es dann vielleicht auf einer emotionaleren Ebene, einfach nachdem man so einen Rückschlag erlitten hat, die Spieler wieder in die Serie mit reinzudrücken. Ob das dann überhaupt noch was mit den Anpassungen und der Taktik zu tun hat, glaube ich gar nicht so richtig, sondern das sind dann halt Zeichen, die er benutzt, oder Aktionen, die er benutzt, um Zeichen zu setzen und die Leute so ein bisschen zu kitzeln.
Okay. Auch.
Siehst du ähnlich, anders?
Nur sehe ich, würde ich ähnlich sehen. Ich glaube, Sepp hat es auch in einem Podcast von uns mal gesagt. Ich glaube, Tyronn Lue ist halt auch so ein Typ, der schon vorangehen kann. Also der einfach auch ein Stück weit ein Leader ist oder jemand, der glaube ich, den Spielern schon sagt, hey, verlasst euch drauf, ich habe das ganze Ding hier im Griff. Sepp hat da damals gesagt, bei den Cavs kam er scheinbar irgendwann mal in die Kabine, LeBron James hat ihm da reingequatscht und hat gemeint, shut the fuck up, I got this. Und wenn das so ist, dann ist es, glaube ich, als Spieler auch ganz, nicht angenehm, das ist das falsche Wort, aber dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du da weißt, okay, da ist jemand, dem vertraue ich, der wird schon die richtigen Sachen machen und der geht da voran. Scheinbar kriegt Tyronn Lue das hin. Jetzt warten wir mal ab, wie die Serie ausgeht. Was ist dein Tipp?
Ah, das ist schwierig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Jazz das auch noch drehen, weil die Clippers waren jetzt gepusht durch den Kawhi-Ausfall, hatten jetzt genau das Spiel, wie du es eben beschrieben hast, wo man dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was drauflegt. Mitchell, der jetzt vielleicht noch einen Gang höher schaltet im nächsten Spiel, es ist do or die. Vielleicht kommt Conley ein bisschen zurück. Ich würde die Jazz nicht abschreiben. Ich gehe mit Utah. Und du?
Das gibt's nicht. Jetzt habe ich gedacht, wir sind uns einmal nicht einig und ich kann hier mal was anderes raushauen. Aber ich würde auch sagen, Jazz in 7.
Oh, krass, okay, cool.
Ja, spannend. Okay.
Schauen wir mal, wie es kommt.
So, dann lass uns doch mal noch so ein bisschen einen kleinen News-Roundup machen.
Yes.
Lass uns doch am besten mal anfangen mit Chris Paul bei den Phoenix Suns. Die stehen ja schon in den Conference Finals und jetzt wurde am Mittwoch bekannt, dass Chris Paul sich im Health and Safety Protocol, im Corona-Protokoll der NBA befindet. Das ist so ein bisschen dubiose Geschichte. Man weiß da nicht so richtig, was los ist. Die Arizona Sports, die lokale Zeitung da, hat geschrieben, dass CP3 positiv getestet wurde auf das Coronavirus, obwohl er bereits im Februar geimpft wurde. Gleichzeitig sagen die Suns aber selber, ja, sie wollen dazu irgendwie nichts sagen. Es soll jetzt am Samstag ein Update geben, was denn jetzt wirklich los ist. Fakt ist auf jeden Fall, wenn CP3 tatsächlich Corona-positiv getestet wurde, dann sieht das Health and Safety Protokoll vor, dass er auf jeden Fall mal 10 Tage in Isolation muss. Also er wird 10 Tage alleine unterwegs sein und danach nochmal 2 Tage irgendwie sich nur alleine und mit Mundschutz und allem in den Facilities bewegen dürfen, da auch ein bisschen trainieren dürfen. Also das heißt, er wäre dann in Summe mindestens 12 Tage raus und würde aller Voraussicht nach, selbst wenn die Serie zwischen den Jazz und den Clippers jetzt in 7 Spiele geht, vermutlich 3 Finalspiele verpassen, mindestens.
ist unfassbar bitter. Also ich habe mich nach seiner Schulterverletzung und seinem Comeback dann eigentlich so drauf gefreut, dass wir jetzt noch ein paar Wochen in diesem Jahr einfach nur Chris Paul für seine sportlichen Leistungen abfeiern können. Und immer dann, wenn er im Podcast Thema wird, er irgendwas Unglaubliches geleistet hat, positiv auf dem Spielfeld aufgefallen ist. Und jetzt haben wir hier wieder so einen Quatsch. Ich bin gespannt, was da am Ende tatsächlich bei rumkommt, ob er positiv ist. Wie gesagt, aktuell war es irgendwie eine Zeitschrift, die das verlautet hat. Vielleicht hat es ja noch keiner sonst gesagt, weil sie auch versuchen, das irgendwie noch so ein bisschen so hinzudeichseln, dass er am Ende dann doch spielen kann. Er ist ja durchaus eine der Geschichten in den diesjährigen Playoffs.
Ja, er macht, er macht den Patrick Mahomes. Also Concussion-Protokoll, ja, genau. Corona-Protokoll, vielleicht fangen wir mal direkt wieder Verschwörungstheorien an.
Ja, es muss für die NBA dieses Jahr, für Chris Paul selber, der muss einfach jetzt auf dem Feld stehen, so ein Quatsch. Durch so eine Scheiße sich jetzt noch aufhalten zu lassen. Ich will Chris Paul spielen sehen in den Western Finals.
Ja, absolut. Also schon wär super bitter. Es wird sicherlich auch interessant, da mal am Samstag zu hören, was da genau passiert ist. Würde mich auch echt interessieren, wo er sich da im Zweifel angesteckt hat. So ein bisschen auf der
Strip Club.
So ein bisschen auf der Ziellinie der Corona-Pandemie vielleicht. Da noch mal schön Corona mitnehmen. Ja, wie gesagt, wäre auf jeden Fall bitter. Ich glaube, wir reden da im nächsten Podcast noch mal drüber, wenn es dann auch um die Conference Finals geht, der Gegner feststeht, macht jetzt wenig Sinn, darüber zu spekulieren. Dann lass uns doch mal weitergehen, und zwar zu einer Aussage von LeBron James. Der hat sich nach der Verletzung von Kawhi Leonard auf Social Media geäußert. Ja, relativ eindeutig, wobei man das ja auch so ein bisschen kennt von LeBron. Ja, das können wir euch auch gerne mal, den Tweet-Sturm dazu können wir euch gerne mal in den Shownotes verlinken. LeBron hat zusammengefasst eigentlich gesagt, okay, die Leute wollten vorher nicht auf mich hören vor der Saison, ich habe es genau gewusst, was passiert. Und jetzt habt ihr den Salat, die ganzen Superstars sind verletzt, irgendwie 8 von 9 All-Stars haben irgendwie schon Playoff-Spiele verpasst. Zusammengefasst beschwert LeBron sich quasi über die kurze Offseason und sagt, dass das jetzt quasi die Konsequenz ist, dass es so viele Verletzte gibt.
Mega sympathisch, oder? Also solche Leute kann man ja ganz gut leiden. Kennt jeder aus dem Privatleben. Irgendeine Scheißsituation ist eingetreten und dann kommt noch so eine Hanswurst um die Ecke, die sagt, ja, ich hab's euch doch gleich gesagt, hättet ihr mal alle auf mich gehört, so ein Kack, jetzt haben wir's da. Ich kann es inhaltlich nachvollziehen. Er hat ja prinzipiell recht damit, aber es bringt halt jetzt gerade echt keinem irgendwas, da so drauf zu reagieren und da so drauf rumzuhacken. Wir haben die Situation jetzt. Ich hoffe, dass die NBA insgesamt was draus gelernt hat und die nächsten Off-Seasons mit Sicherheit nicht wieder so kurz sein werden. Wir hatten aber, wie gesagt, auch eine Situation in der gesamten Welt, wie sie halt keiner gekannt hat, wie sie noch nie da war und wo niemand so richtig wusste, wie man damit umgehen soll. Von daher ist es jetzt eine bittere Situation. Ich habe es bei Chris Paul gerade selber noch gesagt, wie blöd ist es, wenn solche starken Spieler, die man spielen sehen will, ausfallen. Das kann jeder nachvollziehen. Da ist jeder Fan absolut bei LeBron. Aber dieses im Nachhinein, ich habe es euch doch gleich gesagt, hättet ihr mal alle auf mich gehört. Weiß nicht, das braucht es aus meiner Sicht jetzt unbedingt nicht. Und ihr wisst, wie sehr ich LeBron James eigentlich schätze.
Ja, ich finde vor allem auch diese Art und Weise halt wieder zu sagen, ja, alle wollten nicht auf mich hören und genau, ich weiß, wie man mit seinem Körper umgehen muss, etc. Immer so dieses Ich-Bezogene von LeBron, wenn er da irgendwie sagt, okay, scheiß Situation, liebe Liga, denkt mal drüber nach, war vielleicht nicht so geil, ist das, glaube ich, auch nochmal was anderes, als wenn LeBron da, ja, liest sich ein bisschen so, als hätte er zu Hause vor dem Handy gewartet, bis irgend sowas passiert, um das dann irgendwie rauszuhauen.
Genau, direkt auch noch hinterhergeschoben. Ihr müsst jetzt auch nicht mit den Business-Side-Effects kommen und so. I get it, ich habe das alles verstanden, ich kapiere sowieso alles. Das ist einfach kein schönes Auftreten. Das,
ja, so ein bisschen, Rückfall in den Miami Heat, LeBron James.
Yes.
Gut. Dann lass uns doch mal noch weitergehen. Es gab, wie gesagt, noch einige News, die am Mittwoch eine nach der anderen gedroppt sind. Stan Van Gundy wurde entlassen bei den New Orleans Pelicans. Ja, richtige Entscheidung, oder? Wie siehst du es?
Ja, definitiv. Van Gundy war vor der Saison gekommen, um neben der guten Offense, die es bei Gentry vorher schon gab, eine vernünftige Defense hinzustellen, die Pelicans in die Playoffs zu führen, Zion da ein bisschen Postseason-Erfahrung sammeln zu lassen. Das hat er nicht geschafft. Das hat er, wie ich finde, auch sehr deutlich nicht geschafft. Die haben keine gute Saison gespielt. Die Offense ist gefühlt schlechter geworden, als sie im Jahr davor war. Point Zion hat er dann irgendwann viel zu spät mal kapiert, dass das eine Entscheidung sein könnte. Von daher absolut nachvollziehbar. Gibt's, denke ich, keine großartige zweite Meinung zu, oder?
Nee, sehe ich genauso. Also speziell das Thema Defense. Es gab auch null Verbesserungen über die Saison. Die waren Anfang der Saison schlecht und waren am Ende der Saison schlecht. Man hätte ja irgendwie noch argumentieren können, okay, es gibt einen Trainerwechsel, das System wird umgestellt, es gibt erstmal einen Dip. Irgendwie, man wird ein bisschen schlechter, um dann aber irgendwann auch wieder besser zu werden, dass es nicht passiert. Von dem her, ja, glaube ich, richtige Entscheidung, definitiv da Stan Van Gundy zu entlassen. Interessant wird, was da jetzt passiert, da können wir bei Zeiten auch mal drüber reden. Ich glaube, sie täten jetzt gut daran, mal ein bisschen Stabilität reinzubekommen, vielleicht ein bisschen langfristiger zu denken, und da einfach auch einem Zion Williamson mal zu zeigen, hey, wir können hier auch mal raus aus den negativen Schlagzeilen und den ganzen Unruhen ein bisschen ruhiger das Ganze anzugehen, um ihm einfach zu signalisieren, dass da alles getan wird, damit er Erfolg haben kann. Und auch Leuten wie Ball und Hart, die ja Restricted Free Agents werden, denen einfach mal auch ein bisschen zu symbolisieren, hey, ihr könnt euch jetzt in den nächsten Jahren drauf verlassen, es gibt irgendwie eine feste Rolle, ihr müsst euch nicht ständig umstellen.
Ja, definitiv. Ähnliche Meinung hast du vermutlich auch beim nächsten Coach, der entlassen worden ist, als bekennender Scott Brooks-Fan. Wahrscheinlich wenig überraschend, dass seine Zeit bei den Washington Wizards jetzt auch schon wieder zu Ende ist. Ich war bei ihm ein bisschen mehr überrascht als bei Van Gundy, wenn ich es auch nachvollziehen kann, weil die Wizards zum Start der Saison halt auch mega geplagt waren, was Verletzungen und Corona anging. Sie haben sich dann noch in die Playoffs gekämpft, da sicherlich jetzt kein so gutes Bild abgegeben. Ich weiß allerdings auch nicht, ob man mit dem Kader, der da aktuell in Washington angestellt ist, ob man da viel mehr erreichen kann, als sie es getan haben. Vielleicht ist das aber auch so der erste Hinweis auf einen größeren Umbruch in Washington. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit der bestehenden Mannschaft und im Kern von Westbrook und Beal unbedingt jetzt in die nächsten Jahre gehen will. Mal schauen, was da noch so passiert.
Ja, also da wurde ja laut General Manager Shepard auch gesagt, dass die Entscheidung auf Basis der letzten 5 Jahre getroffen wurde. Da ist man nie über die zweite Runde rausgekommen, also zweite Playoff-Runde. Aber ja, ein bisschen überraschender war es dann eben doch, weil die Wizards halt zum Ende der Saison einen ziemlichen Run hingelegt hatten. Aber trotzdem, also ich bin, dürfte mittlerweile auch bekannt sein, jetzt kein bekennender Scott Brooks-Fan. Ich finde, der hat gefühlt weder offensiv noch defensiv irgendwelche Ideen. und ja, lässt halt seine Superstars irgendwie ein Stück weit machen, fand ich bei den Wizards jetzt ehrlicherweise auch wieder so. Hat halt Glück, dass er mit Bradley Beal einen krassen Scorer hat und Westbrook irgendwann ja auch sein Spiel insofern anpasst, dass er selber weniger den Wurf sucht. Ja, bin gespannt, was da passiert. Beal taucht ja schon seit gefühlt 2 Jahren immer wieder in Trade-Szenarios auf. Da bin ich mal gespannt, was bei den Wizards in der Offseason passiert.
Yep. Ähnliches gilt sicher auch für die Dallas Mavericks, wobei da nicht auf dem Coaching-Stuhl was verändert wurde, sondern im Front Office. Donnie Nelson, der mittlerweile seit 24 Jahren da General Manager war, wurde entlassen oder man hat sich auf eine Auflösung des Vertrags geeinigt, wie auch immer die Floskel in dem Fall dann war. Auch eine krasse Geschichte, oder? Also der Name Nelson mit den Mavs ist ja jetzt schon seit Jahrzehnten irgendwie verbunden. Sein Vater Don war vor ihm der GM, davor war er dort der Trainer. Geht schon so ein bisschen eine Ära zu Ende, die man auch durchaus dann mit Dirk Nowitzki gleichzeitig verbinden kann.
Ja, absolut. Also wie du gesagt hast, 24 Jahre, 1998 als Assistant GM hat Donnie Nelson noch unter seinem Vater Don damals angefangen. Ja, scheinbar war der Grund für den Abschied jetzt interne Spannungen. Es gibt scheinbar einen Director of Quantitative Research mit dem schönen Namen Haralambos Vulgaris. Sorry an alle, die wissen, wie man ihn richtig ausspricht. Ich habe den Namen bestimmt ziemlich gebutschert. Aber der soll scheinbar die einflussreichste Stimme im Front Office der Mavs gewesen sein. und gleichzeitig aber ein relativ angespanntes Verhältnis zu Doncic haben. Ja, und interne Quellen habe ich gelesen, sollen scheinbar gesagt haben, dass die Mavs in den letzten Jahren eigentlich zwei GMs hatten. Und da musste Mark Cuban als Besitzer sich dann irgendwann bekennen und sagen, wem er da, ja, wie er das Thema lösen möchte. Weiter geht's bei den Mavs jetzt so, dass sie scheinbar eine externe Firma, eine Art Headhunter engagiert haben, die jetzt einen GM suchen sollen. Besagter Vulgaris hatte wohl nie und hat auch in Zukunft nie Ambitionen, selbst GM zu sein. Deshalb wird interessant, was da passiert, speziell jetzt irgendwie den GM zu wechseln, wenn irgendwie die Vertragsverlängerung von Luka Doncic ansteht. Könnte durchaus interessant sein, aber ja, vermutlich wird Doncic da doch bestimmt auch irgendwie so ein gefragt werden, oder? Oder zumindest irgendwie eine Meinung abgeben dürfen.
Ja, man weiß es nicht so richtig. Da kam kurz vor unserem Podcast noch eine News auf The Jump, der Sendung bei den Amis mit rein, dass Doncic wohl ziemlich sauer sein soll, dass Donnie Nelson entlassen worden ist, dass er sich dazu morgen irgendwie nochmal separat äußern möchte und dass die Vertragsverhandlungen aktuell jetzt erstmal auf Eis gelegt sind. Ich weiß nicht, ob die grundsätzlich jetzt schon weiter fortgeschritten sein sollten oder nicht. Das wird die Mavs-Fans sicherlich ziemlich nervös werden lassen. Ich glaube, am Ende würde Cube gut daran tun, einfach alles zu machen, was Doncic gerne möchte, damit er da die nächsten Jahre noch für sie auflaufen kann. Was ich daneben auch nicht so richtig verstehe, wenn der liebe Herr Vulgaris nicht GM sein möchte, dann haben sie das gleiche Problem ja jetzt mit dem neuen GM wieder. Also entweder er macht's jetzt dann halt selber oder er hält die Klappe im Hintergrund. Aber im Hintergrund GM spielen und gleichzeitig aber nicht der GM sein wollen, das kann ja langfristig nicht gut gehen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Mavs das lösen. Ich traue Mark Cuban aber durchaus zu, dass er da die Wogen wieder ein bisschen geglättet bekommt und dass sich da alle beruhigen.
Das war tatsächlich auch das Fazit vom The Athletic-Artikel, dass die erste Frage von jedem potenziellen GM da sein sollte, wie viel Einfluss er denn als GM hat. Also ja. Genau das Thema, was du angesprochen hast, sehe ich da auch als Problem. Aber ja, werden wir mal schauen, wie die Mavs das lösen und bei gegebener Gelegenheit dann wieder drüber sprechen. So, dann lass uns mal noch zu einem erfreulicheren Thema kommen, zumindest für einen, nämlich den Rookie of the Year Award. Den hat sich LaMelo Ball eingesackt. Was sagst du dazu? Verdient oder hättest du Anthony Edwards vorne gehabt?
Nee, aus meiner Sicht ist es verdient. Er hat bisschen wenig Spiele gespielt, ist aber am Ende der Saison dann doch nochmal zurückgekommen. War für mich der beste Rookie in diesem Jahr. Anthony Edwards hat vielleicht ein paar krassere Stats und ein bisschen mehr Spiele, wie gesagt, aber auch ganz andere Chancen bekommen. LaMelo hat richtig Einfluss gehabt auf ein Team, das dann auch um die Playoffs mitgespielt hat. Von daher aus meiner Sicht absolut verdient. Freut mich für ihn, bin gespannt, was wir da in den nächsten Jahren noch zu sehen bekommen.
Ja, an der Stelle vielleicht unsere neue Rubrik. Ein kurzes Quiz. Ich hab da mal wieder eine kurze Frage an dich.
Haben wir einen Jingle?
Nee, wir haben noch keinen Jingle. Den müssen wir mal noch bauen und den dann einspielen. Aber wie viele Rookie of the Years haben denn weniger Spiele gemacht als LaMelo? Also wie viele gab es da deiner Meinung nach in NBA History? LaMelo hat 51 gemacht.
Und holy shit, habe ich Basketball Reference verschluckt oder wie soll man da denn drauf kommen? Ich habe irgendwo auf Instagram gelesen gehabt, dass der letzte mit so wenig Spielen, dass das Kyrie war. Das war irgendwie, wann war der Rookie? Ist auch schon ein paar Jährchen her, als er den gewonnen hat. Aber wie viele jetzt insgesamt weniger Spiele gemacht haben? Tatsächliche Spiele oder quasi prozentual?
Nee, weil tatsächliche, diese Saison hatte tatsächliche Spiele. Also Regular Season Spiele ist ja nur. Ach so, du meinst wegen verkürzter Saison. Tatsächlich absolute Spielanzahl. Stimmt, das ist auch ein Thema. Okay.
Wüsste ich nicht.
Zwei.
Klär mich auf.
Zwei. Okay. Und was ich fand ich ganz interessant, haben beide auch nur 50 Spiele gemacht. Also ist scheinbar wirklich so die Grenze, wo man
aber 50 in einer 80-Spiele-Saison dann, ne?
Ja, und okay. Zwar Patrick Ewing 85-86 bei den New York Knicks damals. Und der Krass. Zweite war Vince Carter, Vinsanity, 98-99 bei den Toronto Raptors. Und der Nächste, der dann da rankommt, auch 51 Spiele, wie du gesagt hast, Kyrie Irving in der Saison 2011, 2012 bei den Cleveland Cavaliers. Von dem her schon
große Namen.
Ja, gut, Rookie of the Year ist ja oft, habe ich auch im ersten Moment gedacht, aber habe dann gedacht, ja gut, okay, ist schon oftmals auch ein großer Name. Aber
stimmt.
Ich fand es dann schon relativ krass, wie selten das vorkommt. Danach gibt's eigentlich viele, die irgendwie 69, 70 Spiele irgendwie gemacht haben. Und dafür muss ich ehrlicherweise sagen, fand ich den Abstand zwischen Edwards und Ball gar nicht mal so groß, ne? Also ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn Anthony Edwards da den Titel gewinnt, einfach aufgrund der Tatsache, dass LaMelo zu wenig Spiele gemacht hat. Hätte er auch verdient gehabt und gerade so seine spektakuläre Spielweise und die Punkteanzahlen, so die Edwards da raushaut, sind ja normalerweise auch ein Garant für solche Titel. Aber gut, ich meine, der Hype um die Ball Brothers und LaMelo und alles, was da so um sie rum passiert, ist natürlich auch nicht zu verachten.
Ja, Edwards wird schon seinen Weg gehen. Ne? Jetzt hat er seinen Chip on seiner Shoulder. Jetzt kann er sich darauf immer wieder ein bisschen berufen, um sich zu motivieren. Er hat auch auf Twitter direkt irgendwas gepostet, never poke the bear oder so und irgendwie, ja, jetzt will er alles geben, wie auch immer. Solange er es als Motivation nutzt und jetzt nicht irgendwie Depri sitzt, und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, werden wir auch von ihm noch ein paar geile Highlights sehen in den kommenden Jahren. Gab noch mehr Titel, ne? All-NBA war dieses Jahr, diese Woche auch. All-NBA-Teams wurden bekannt gegeben. Wir wollen uns jetzt an der Stelle vielleicht auch nicht zu sehr beweihräuchern, aber in den ersten beiden Teams haben wir zumindest alle Spieler auch so predicted, ne? Wir haben zwei Dreher drin. Bei mir war Randall im First Team, Kawhi im Second und du hattest, glaube ich, Lillard und Doncic andersrum. Aber ansonsten ist das schon ziemlich genau so gekommen, wie es zu erwarten war. Oder hast du größere Überraschungen irgendwo finden können?
Nee, definitiv nicht. Das Einzige, was ja aber auch breit getreten würde überall, war, dass Joel Embiid nur im Second Team ist. Frontrunner, ja, also nicht Frontrunner, Zweiter beim MVP-Voting, aber dann nur im All-NBA Second Team. Ja, das ist ein bisschen komisch. Klar, du hast halt mit Jokic einen anderen Center, der da irgendwie nochmal vorne ist, aber man hätte ihn wahrscheinlich schon für Giannis Antetokounmpo dann irgendwie ins First Team stecken können.
Ja, wobei ich das auch gut finde. Also es ist halt eine klare Rollenbeschreibung.
Ja,
ne? Du hast halt jetzt eher Flügel und Center, da jetzt wieder rumzuschummeln und irgendwie zwei Center rein. Mein Gott, am Ende macht's ja keinen riesigen Unterschied.
Ja.
Im Third Team sah es dann bei uns auch ein bisschen anders aus. Da sind jetzt am Ende Beal und der zweite Name fällt mir gerade nicht ein. Das waren die beiden, die wir nicht mit am Start hatten. Beal und Paul George, die hatten wir beide nicht. Wir hatten jeweils James Harden und Kevin Durant mit drin. Die haben dann dafür wohl zu wenig Spiele gemacht. Die sind, meine ich, auch nochmal unter den insgesamten Spielen von Rookie of the Year LaMelo Ball. Von daher auch absolut verdient für Beal und George. Spannend ist es, finde ich, bei Donovan Mitchell und Jason Tatum, die bei uns auch nicht in den Teams waren, aber in einem immer erweiterten Kreis. Die sind jetzt dann beide fällig für ihre Supermax-Verlängerung und haben dadurch eine ganze Menge Geld verloren. 33 Millionen wohl jeweils, wenn sie ins All-NBA-Team berufen worden wären. Die sind ihnen jetzt davon geschwommen.
Ja, das ist krass. Also das hatte ich so auch nicht auf dem Schirm. Hast du mir vorher von dem Podcast mitgeteilt. Ja, schon krass, was das nochmal ausmacht. Bei den Supermax-Verträgen, aber gut, wir wissen alle, die Jungs nagen trotzdem nicht am Hungertuch, definitiv. Aber ja, ist trotzdem natürlich echt eine heftige Summe, die man da nicht bekommt, weil man da aus den NBA-Teams rausfliegt. Ja, okay. Gut, dann haben wir es, glaube ich, für diese Woche wieder. Oder hast du noch ein Thema offen?
Nö, soweit eigentlich nicht. Alles besprochen. Ich habe sehr viel Bock auf die kommenden Spiele. Und ich glaube, nächste Woche gibt's eine Menge zu besprechen, wenn es in Richtung Conference Finals geht und ein paar Tipps mal wieder abzugeben.
Alles klar.
Danke dir.
Danke
dir. Hat Spaß gemacht.
Hau rein.
Folgt uns auf Insta. Schaut mal auf dem Blog vorbei. TheVibesMagazine.com. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.